Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Anne-Françoise Weber. Herzlich willkommen zu einer Stunde, in der sich alles um Religion und Nation dreht oder auch darum, wie sich gläubige Menschen zur Idee einer Volksgemeinschaft verhalten.
Ich bin immer mit Begeisterung Preuße gewesen. Das war so das Erste, was ich in der Schule zu singen lernte. Ich bin ein Preuße, kenne ja meine Farben, denn Westfalen war ja kein Muss-Preußenland, sondern wir Westfalen waren begeisterte Preußen. Nicht? Denn das war das Ende der geistlichen Monarchien, der Bistümer Paderborn und Köln und Münster.
Da spricht ein evangelischer Theologe, der weniger für sein Preußentum als für sein Handeln in der bekannten Kirche während des Nationalsozialismus berühmt wurde. Martin Niemöller, aufgenommen 1977. Wir sprechen gleich über eine neue Biografie Niemöllers, die auch unbekanntere Seiten des späteren Pazifisten beleuchtet, nicht zuletzt seinen glühenden Nationalismus. Außerdem erfahren Sie in dieser Sendung unter anderem, wie Christen früher von einer türkischen Insel vertrieben wurden und warum sie heute dahin zurückkehren können. Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Kommunist. Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Sozialdemokrat. Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Gewerkschafter. Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte. Dieses Zitat kennen Sie wahrscheinlich, vielleicht auch in einer etwas anderen Version, denn es gibt unterschiedliche Varianten. Es ist sicherlich der bekannteste Ausspruch von Martin Niemöller, der im Ersten Weltkrieg U-Boot-Offizier war, im Nationalsozialismus die bekennende Kirche mitbegründete und nach dem Krieg wichtige kirchliche Positionen innehatte. Als engagierter Pazifist wurde er zu einer protestantischen Ikone. Er hatte einen komplizierten Lebensweg mit einigen Brüchen und auch mit einigen nachträglichen Begradigungen. Und diesen Lebensweg, den hat jetzt der Historiker Benjamin Ziemann neu untersucht und sehr detailliert dargestellt in seinem neuen Buch Martin Niemöller – Ein Leben in Opposition. Ziemann ist Professor für neuere deutsche Geschichte an der University of Sheffield in Großbritannien. Und umso glücklicher bin ich, dass er jetzt bei mir hier im Studio ist. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Herr Ziemann, wir könnten natürlich auch so über Ihr Buch sprechen, aber interessant ist daran, dass Sie mit Ihrer Quellenforschung ja so manche Legende widerlegen. Nun haben wir das Glück, dass sich in den Archiven des Deutschlandfunks drei Sendungen finden, die im November 77 ausgestrahlt wurden. Unter dem Titel »Auf Gegenkurs aus ungeschriebenen Memoiren« erzählt da Martin Niemöller aus seinem Leben. Auf eine Weise, die sich manchmal mit ihrer Darstellung deckt, aber manchmal eben auch ziemlich anders klingt. Und wir wollen damit jetzt mal gleich einsteigen, und zwar mit einer Passage, wo er aus dem Ersten Weltkrieg berichtet.
Als wir damals darüber sprachen, dass der Krieg ja verloren gehen könnte und was man dann eigentlich machen sollte, da habe ich schon in einem Gespräch nachts auf dem Turm irgendwo im Mittelmeer zu Carly Topp, der von Kind auf mein Freund gewesen ist, gesagt, ja Carly, wenn der Krieg verloren geht und wir nicht mehr Seeoffiziere sein können, dann werde ich Pastor. Also das war für mich während des Krieges ja genau wie ich nicht erst in der Gefangenschaft meine Taschenbibel in der Tasche gehabt habe, für mich eine ganze Selbstverständlichkeit.
Nun muss man sagen, Niemöller war Pfarrsohn aus dem westfälischen Lippstadt. 1918 war er 26 Jahre alt, hatte eben diese Ausbildung als Marineoffizier gemacht. Und wenn man diesem O-Ton folgt, dann war ihm der Pfarrberuf eigentlich doch in die Wiege gelegt. Sie sehen das etwas anders?
Eigentlich war ihm mehr der Offiziersberuf in die Wiege gelegt, weil den haben viele Pfarrersöhne zu der Zeit ergriffen. Und in den gesamten Briefen und Tagebüchern Niemöllers aus dem Ersten Weltkrieg findet sich eigentlich null Reflexion auf das christliche Erbe seines Elternhauses. Es finden sich nur Hassfantasien und Vernichtungsfantasien gegen die Engländer, Amerikaner, die er am liebsten alle umbringen möchte.
Durchaus aber auch mit Referenz auf Gott. Also ganz unchristlich hat er das nicht geschrieben.
Dabei soll Gott gerne beistehen. Das ist ganz nationalprotestantisch gedacht, weil der beschützt nur die Deutschen. Aber eigene Aspirationen hat er während des Krieges nie geäußert.
Er ist dann eben Pfarrer geworden, aber diese Offizierswelt blieb ihm nahe und wichtig, auch in dieser Einstellung Nationalprotestantismus nennen Sie die. Er hat sich dann in der Weimarer Republik politisch engagiert, aber nicht unbedingt unter den Republikfreunden, wenn man das so sagen kann.
Nein, er stand wie viele andere Offiziere auch gleich von Beginn an auf Seiten der entschiedenen Republikgegner und vor allem als Student trat das hervor, wo er praktisch jeden republikfeindlichen, radikal-nationalistischen oder faschistischen Verband und Verein und Partei, die in Münster, seinem Studienort existierte, Mitglied geworden ist.
Und er ist trotzdem dann nicht den Weg gegangen, den andere gegangen sind aus diesen Gruppierungen, nämlich in den bewaffneten Widerstand gegen die Republik zu gehen.
Das ist richtig, das hätte auch passieren können, aber er ist dann Vater geworden. Ich glaube, die Familie hat da den entscheidenden Unterschied gemacht. Und er hat dann gesehen, dass er für seine Familie den Lebensunterhalt zusammenhalten kann.
Und dafür war dann der Pfarrberuf am geeignetsten. Er wurde aber dann erstmal nicht Gemeindepfarrer, sondern war in der inneren Mission tätig. War das näher an seinen Überzeugungen dran?
Das war erstmal nur eine berufliche Option, die er gerne wahrgenommen hatte, weil er nichts anderes hatte. Aber das wurde dann eigentlich zu einer Lebensaufgabe, weil dieser missionarische Grundimpuls hat ihn bis ins hohe Alter eigentlich nicht verlassen. Gerade auch im Dritten Reich, im Kirchenkampf war der wichtig. Und er hat auch zeigen können, was er konnte als Offizier, nämlich rastlos organisieren, Sitzungen halten, Leute an einen Tisch bringen. Das hat er mit Bravour gemacht.
Ja, es war aber dann ein bisschen zu rastlos und er hat sich dann doch eine Gemeinde gewünscht, kam dann 1931 als Pfarrer nach Berlin-Dahlem und hat dann dort eben das Erstarken der Nationalsozialisten erlebt. Und dazu erzählt er dann im Deutschlandfunk 1977.
Jedenfalls war ich in meiner näheren Umgebung da in Dahlem der Einzige, der immer fragte, was habt ihr eigentlich mit diesem Hitler? Was kann euch an dem so begeistern? Und dann kommt die Machtergreifung und plötzlich gehen um einen herum überall die Fontänen der Begeisterung hoch. Und ich kann nicht behaupten, dass ich je für Hitler begeistert gewesen wäre. Und alles, was da an Legenden aufgekommen ist, kann ich nur zurückweisen. Ich bin immer ein sehr nüchterner Mensch gewesen, glaube ich, und bin es wohl auch geblieben.
Also Niemöller als nüchterner Mensch, der sich nie für Hitler begeistert hat. Haben Sie das in den Quellen so wiedergefunden?
Da ist ein bisschen eine Lücke in den Quellen, die wahrscheinlich mit der Arbeit seines Bruders zu tun hat. Wilhelm, sein jüngerer Bruder, der auch der erste Hagiograf war und den Nachlass geordnet und auch gesäubert hat. Man muss nur die Predigten aus dem Jahr 1933 lesen. Dann sieht man, dass Niemöller vielleicht nicht von Hitler schwärmt, aber vom Dritten Reich und von dem Aufbruch in die Volksgemeinschaft, den der bringt. Und das kann man auch in der Rückschau nur schwer auseinanderdividieren.
Und Sie schreiben schon auch von einem Gebet für den Führer noch 1936 zu Führers Geburtstag. Also ganz fern war man sich dann doch nicht.
Ganz genau, das war an einem der offenen Abende in Dahlem, ja.
Niemöller ist dann aber doch in die Opposition zum NS-Regime gegangen. Auslöser war da der Arier-Paragraph, der eben auch in der Kirche Anwendung finden sollte. Also getaufte Juden sollten keine Pfarrer mehr werden. Daraus entstand dann der Pfarrernotbund, der in Konflikt mit dem Reichsbischof Ludwig Müller von den deutschen Christen war. Es kam dann zu einem Treffen mit Hitler, der im Grunde da schlichten oder entscheiden sollte. Niemöller erinnert sich so an dieses Treffen.
Solche frechen Leute, die können manchmal gut eine Frechheit vertragen, besser als wenn einer ihnen gegenüber klein beigibt. Nicht? Damit habe ich ja auch meinen Redestreit mit Hitler als derjenige, der das letzte Wort behielt, sozusagen gewonnen. Als ich ihm nämlich sagte, nicht wahr, sie sagen, wir sollen ihnen das deutsche Volk überlassen und uns auf unseren Auftrag, wie wir Menschen in den Himmel bringen, darauf sollten wir uns beschränken. Aber die Verantwortung für unser Volk, den haben nicht Sie, Herr Reichskanzler, uns auferlegt, sondern die Verantwortung kommt von ganz jemand anders. Und darauf hat er mir zwar seine Hand entzogen, das war bei der Verabschiedung am 25. Januar 1934, aber er hat kein Wort mehr gesagt.
Also Niemöller geht da eindeutig als Sieger vom Platz in seiner Erinnerung. Bei Ihnen lese ich, dass er da eher als Verlierer vom Platz ging.
Das war nicht unbedingt nur seine Schuld, weil Göring ihn überrascht hatte mit einer Passage aus einem abgehörten Telefonat vom Morgen desselben Tages. Fakt ist, dass das kein Rededuell war, sondern ein zweiminütiger Wortwechsel in einer anderthalb Stunden lang dauernden Sitzung. Wenn man sich dieses Zitat nochmal genau anhört, dann hört man, wenn man richtig zuhört, eigentlich die Schnittmengen mit Hitler, weil er auch sagt, dass genau wie Sie, Herr Reichskanzler, habe ich Verantwortung für das Volk mit meiner Kirche. Und das ist eben die Schnittmenge der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft, die Hitler und Niemöller eigentlich beide hochhalten wollen.
Mit der bekennten Kirche gab es aber dann doch dieses In-Schranken-Weisen der Nationalsozialisten. Also mit der Barmer theologischen Erklärung wurde ja klar gesagt, den Allmachtsanspruch der Nationalsozialisten, den weisen wir zurück. Niemöller wurde auch immer klarer in seiner Kritik. Auch eben bei diesen schon genannten offenen Abenden in Dahlem hat er kein Blatt vor den Mund genommen, auch wenn er wusste, dass die Gestapo anwesend war. Das kam dann eben doch so weit, dass die ihn inhaftiert hat. Es kam zu einem Prozess. Die Richter konnte er von seiner nationalen Grundhaltung überzeugen. Die haben ein relativ mildes Urteil gesprochen. Er hätte freigelassen werden müssen, wurde er nicht, weil er jetzt zum persönlichen Gefangenen Hitlers wurde und ins KZ kam. Diese Zeit im KZ, hat er sich da mit den ja unter anderem jüdischen Häftlingen irgendwie, ist er ihnen begegnet? Hat er da eine Auseinandersetzung gehabt oder hat er immer diesen Sonderstatus als persönlicher Gefangener behalten?
Er war von 1938 bis 1941 in Sachsenhausen und zwar in Einzelhaft. Also er hatte nur ganz begrenzten Umgang, praktisch keinen mit anderen Gefangenen, nur mit Lagerpersonal. Nur seine Frau war regelmäßiger Besucher, die durfte ihn alle paar Wochen besuchen zu einer halbstündigen, dreiviertelstündigen Aussprache.
Aber er wusste wahrscheinlich doch eben durch diese Aussprachen auch, wie es mit der Judenvernichtung und anderen politischen Dingen voranging. Gibt es da irgendwelche Auseinandersetzungen damit? Also die Beziehung zum Judentum scheint ja sehr schwierig gewesen zu sein bei ihm.
Die Beziehung zum Judentum war schwierig, weil er seit Ende des Ersten Weltkrieges, wie viele andere, völkische Antisemit war. Er sah die Juden als Rasse. Er ist einem faschistischen Verband beigetreten, wo er selbst einen Arier-Nachweis unterzeichnen musste. Er hat erst spät, als er in Dahlem war, angefangen, in theologischen Kategorien zu denken. Aber was man so kulturellen oder gesellschaftlichen Antisemitismus nennen kann, die Juden, die uns zum Opfer machen, die sich zu viel Einfluss rausnehmen, das hat er nicht 1933 abgelegt, auch nicht 1945, sondern das hat ihn eigentlich bis ins hohe Alter begleitet.
Bevor wir auf die Zeit nach 45 kamen, würde ich gerne noch kurz auf seine Frau zu sprechen kommen, weil die eben so eine wichtige Rolle hatte, gerade dann in dieser Zeit der Haft. Das war eine sehr selbstständig denkende Frau, die da auch nochmal an Selbstständigkeit gewonnen hat, was Niemöller schwer gefallen ist festzustellen, oder?
Es war schwierig für ihn, weil er in der Einzelhaft in Sachsenhausen von seiner eigenen Landeskirche, der Evangelischen Kirche der Altpreußischen Union, auf kaltem Wege aus seinem Pfarramt entfernt werden sollte. Und das war der Moment, wo er dachte, zur katholischen Kirche zu konvertieren. Das war ein längerer Prozess, der auch theologisch begleitet wurde. Er hat in Sachsenhausen ein Buch geschrieben, was ich mit einem Theologen ediert habe, eine längere Reflexion über diese Fragen. Und Else Niemöller war ganz entschieden dagegen. Die hat sich theologisch gewappnet, hat auch gebettelt und gefleht und hat all ihre Überredungs- und Überzeugungskünste eingebracht, um ihn von diesem Schritt abzuhalten.
Und dann wurde er eigentlich eher irgendwann zum Antikatholiken.
Im protestantischen Elternhaus ist er natürlich als Antikatholik im Kaiserreich groß geworden. Interessant ist, dass sich das schon seit 1933 abschleift. Er kritisiert mehrfach seinen Vater, der eben die Katholiken nur als konfessionellen Gegner wahrgenommen hat und kommt da zu anderen Einsichten, aber vielleicht auch aus Schuldgefühlen über die abgebrochene Konversion nach 1945 ist er wieder ganz der Kulturkämpfer alten Schlages.
Und trotzdem wurde er dann auch zum überzeugten Ökumeniker. Sie hören Religion im Deutschlandfunk Kultur. Ich bin im Gespräch mit Benjamin Ziemann, Professor für neuere deutsche Geschichte und Autor des Buchs Martin Niemöller, Ein Leben in Opposition. Diese Opposition in Niemöllers Leben, die setzte sich auch nach dem Ende der NS-Zeit fort. Hier ein Ausschnitt aus Niemöllers Erinnerung im Deutschlandfunk.
Es zerreißt mir heute noch mein Inneres, dass unser Volk, mein Volk, so schwer für seine Hitler-Begeisterung und das Hereinfallen auf diese Locktöne hat bezahlen müssen und, wie ich fürchte, auch heute noch weiter dran bezahlt und vielleicht in Zukunft noch dafür bezahlen muss.
Also das deutsche Volk als Opfer, auch eine Positionierung natürlich gegen die Politik der Alliierten, das war in den Nachkriegsjahren eine Konstante in Niemöllers Denken, oder?
Da ist, wie Karl Barth, der pfiffige Theologe, der reformierte Theologe, festgestellt hat, der historische Niemöller wieder da in all seiner Schärfe. Das Interessante ist, Niemöller kennen wir ja auch als denjenigen, der die deutsche Schuld gepredigt hat nach 1945 in der Stuttgarter Schulderklärung der EKD. Aber direkt nach dem Kriegsende war davon noch nichts zu spüren. Er sah die Deutschen als Opfer der Amerikaner und hat sich darüber empört, was die Amerikaner mit Deutschland machen wollten. Erst als er sah, dass einfach Rachgelüste und Hasstiraden nichts bringen, hat er den Kurs geändert und gesagt, dass wir diese Schulderklärung leisten müssten als Protestanten, weil nur so der Weg zurück in die Familie auch der Kirchen und der Weg zurück zu internationaler Anerkennung gelingen könnte.
Und dieser historische Niemöller, der stand schon zu seinen Lebzeiten einem verklärten Niemöller gegenüber. Denn während der ganzen Zeit der KZ-Haft wurde durchaus auch international mobilisiert und er wurde sozusagen ein Gesicht des Widerstands gegen den Nationalsozialismus.
Vor allem in England, wo der anglikanische Bischof George Bell sich darum gekümmert hat, aber auch und gerade in den USA wurde Niemöller während der KZ-Jahre zu dem Repräsentanten des deutschen Widerstandes. Und auch als er nach dem Krieg dann 1946 die USA lange bereist hat, gab es durchaus kritische Stimmen, gerade aus jüdischen Kreisen, die hervorhoben, das ist doch ein immer noch in der Wolle gewirkter Antisemit und die hatten viele gute Belege dafür. Aber das Massenpublikum, und er hat die Massen erreicht in den USA, die waren begeistert und haben jedes Wort geglaubt, was er gesagt hat.
Interessanterweise hat Niemöller ja seinen Nationalismus zum Pazifismus gebracht. Also jedenfalls, wenn man seinen Äußerungen wieder im Deutschlandfunk 1977 folgt.
Also mir lag daran, dass Deutschland nicht geteilt würde und dass auch Preußen irgendwie doch erhalten bliebe. Und deshalb habe ich mich Anfang der 50er Jahre sehr stark gegen die Wiederbewaffnung eingesetzt, weil mit der Wiederbewaffnung natürlich die Gefahr auftauchte. Und das habe ich Adenauer gesagt und der ist mir auch die Antwort schuldig geblieben und ist ebenso wie Hitler am 25. Januar 1934 an irgendeinem Tag in 51 oder 52 aus dem Gespräch mit dem Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland rausgegangen, weil ich ihm gesagt hatte, wenn Sie jetzt wieder bewaffnen, dann ist der Wiedervereinigung Deutschlands auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verlegt.
Also zunächst mal diese Sorge um die Einheit Deutschlands, aber dann doch auch eine Öffnung mit diesem pazifistischen Engagement und auch mit seiner Arbeit im Ökumenischen Rat der Kirchen auf eine ja doch internationalistische Position, die er später hatte, oder?
Da zu Anfang der 50er Jahre noch nicht weder internationalistisch noch pazifistisch der Kampf gegen die Wiederbewaffnung war ein Kampf gegen die Westintegration der Bundesrepublik zum Pazifisten, wurde Niemöller erst, als er gemerkt hat, welche ungeheure Zerstörungskraft die Wasserstoffbombe haben kann. Und dann hat er sich diesen Nuklearpazifismus, wie man sagen kann, also die Ablehnung nuklearer Bewaffnung zu seinem Herzensanliegen gemacht.
Und damit wurde aber dann endgültig zur Ikone für den Linksprotestantismus. Und das ist ja dann doch irgendwie erstaunlich, wenn man sich anschaut, wo er herkommt und was er alles im Laufe seines Lebens gesagt hat. Jetzt kann man ja nun auch jemandem zugestehen, gerade in diesen bewegten Jahrzehnten seines Lebens seine Haltung verändert zu haben. Das gibt er auch zu, dass er das durchaus getan hat. Kann man aber sagen, er hat im Nachhinein auch Dinge vertuscht oder begradigt oder da etwas schön geredet, was eben dann auch zu dieser Ikonenmalerei beigetragen hat?
Das hat nicht unbedingt nur er selber gemacht, er hat das auch gemacht, unter anderem in diesem berühmten Interview mit Günter Gauss aus dem Jahr 1963, wo Gauss, der ja ein kritischer Journalist war, eigentlich jede der Verdrehungen und Halbwahrheiten geschluckt hat und abgenickt hat, die Niemöller ihm aufgetischt hat, gerade zum Thema Antisemitismus, was haarsträubend ist. Aber andere haben geholfen, zum Beispiel eben sein Bruder Wilhelm, der die Öffentlichkeit überschüttet hat mit hagiographischen Schriften und Kritiker auch innerhalb der Kirchenhistoriografie brieflich versucht hat, zum Schweigen zu bringen. Letztlich wollte es auch irgendwann niemand mehr wissen. Also diejenigen in der Friedensbewegung der 60er, 70er und 80er Jahre, die Niemöller feiern und natürlich auch zu Recht feiern als eine Ikone des Pazifismus, die wollten nicht mehr wissen, welche Art von Antisemit er eigentlich vor 1933 war und was er eigentlich wirklich von den Juden nach 1933 und auch nach 1945 gehalten hat.
Man kann Ihre Biografie jetzt schon als eine Demontage eines protestantischen Heiligen lesen. Haben Sie denn schon Reaktionen darauf bekommen? Wie wird das denn so aufgenommen, auch von der Familie, die ja doch zahlreiche Nachkommen haben muss bei 6 Kindern?
Ich habe noch keine Reaktion dieser Art. Ich würde mir wünschen, dass man, der Heilige passt ja nicht in die evangelischen Kirchen.
Oh, da gibt es aber noch ein paar andere.
Auch wenn es Ansätze zu dieser heiligen Verehrung durchaus gibt. Ich würde mir wünschen, dass das differenziert gesehen wird, dass man eben auch zur Kenntnis nimmt, dass die Wandlung, die Niemöller ja durchgemacht hat, und also nicht durchgemacht hat, sondern selber vorangetrieben hat, für sich und damit auch für viele andere, dass die gewürdigt wird, aber dass man eben sieht, dass die nicht 1933 schon stattfand und nicht 1945, sondern dass die eigentlich erst ein Ergebnis von Umstellungsprozessen, auch Einsichtsprozessen der späten 50er und dann vor allem auch der 60er Jahre war, also im hohen Alter. Und das wiederum ist natürlich faszinierend, weil nach dem 60. Lebensjahr ändern die wenigsten Menschen noch ihre Einstellung und die meisten Wandlungen, die Schärfe, die Radikalität seines politischen Engagements und auch des Pazifismus, das kam erst lange, nachdem er den 60. Geburtstag schon vollendet hatte.
Sie schreiben an einer Stelle, er sei ein Erinnerungsort geworden. Kann dieser Erinnerungsort bestehen bleiben, wenn man sich dann eben doch auch diese sehr problematischen Äußerungen zum Teil anschaut?
Das muss letztlich jeder, der sich mit Niedermüller auseinandersetzt, selber entscheiden. Ich hoffe, dass ich dafür eine gute Grundlage geschaffen habe, das nochmal neu zu diskutieren. Nun, es gibt andere Beispiele, Heinrich Böll zum Beispiel, den wir auch kennen als Namengeber von vielen Schulen und so weiter. Wir wissen, dass der als Soldat an der Ostfront war und in seinen Feldpostbriefen an seine Eltern auch die Volksgemeinschaft gefeiert hat. Und das hat dem Namen Böll auch keinen Abbruch getan. Also das ist eine Sache, die man diskutieren sollte und ich würde mich über diese Diskussion freuen. Aber wenn man das auch kritisch diskutiert und sich fragt, was ist da los gewesen und dann auch guckt, was war wirklich los mit Niemöller, dann kann man natürlich auch die Dinge, die er in Gang gesetzt hat, auch in der Ökumene, in der Friedensbewegung, weiter als Referenzpunkt nutzen.
Also eine Vorlage zur Diskussion haben Sie jedenfalls geliefert. Vielen Dank, Benjamin Ziemann, Professor für Neuere Deutsche Geschichte an der University of Sheffield in Großbritannien und Autor des Buches Martin Niemöller, Ein Leben in Opposition. Erschienen ist es bei der DVA, rund 640 Seiten kosten 39 Euro.
Anfang August legte der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan den Grundstein für eine christliche Kirche in Istanbul. Das ist der erste größere Kirchbau in der Türkei seit 1923. Und so manche waren erstaunt, dass gerade die streng muslimische AKP sich da so tolerant zeigt. Tatsächlich haben die christlichen Minderheiten es immer schwer gehabt in dieser türkischen Republik, die nach der Vertreibung der meisten Christen aus Anatolien gegründet wurde. Aber die AKP verfolgt letztlich in dieser Hinsicht eine weniger repressive Politik als ihre kemalistischen Vorgänger. Die lehnten nämlich religiöse Identitäten jeder Art ab und für sie galten die Christen demnach oft als verkappte Staatsfeinde. Inzwischen nun kommen nicht nur assyrische Christen aus dem Exil in Europa zurück. Auf der Ägäisinsel Imbros siedeln sich griechisch-orthodoxe Christen wieder an. Vor einem halben Jahrhundert wurden sie von dort vertrieben. Susanne Güsten berichtet.
Im Garten seines Großvaters gibt es für Dimitri Assanaki noch viel zu tun. Ein halbes Jahrhundert lang hat der Obstgarten im Dorf Agridia auf Imbros brachgelegen, seit Dimitris Eltern die Ägäisinsel in den 1960er Jahren verlassen mussten. Nun ist das Grundstück mit Gestrüpp und hohem Gras zugewachsen, Bäume und Sträucher sind verwildert. Auch sonst hat sich auf Imbros viel verändert, seit die griechisch-orthodoxe Bevölkerung vor 50 Jahren vertrieben wurde. Dimitri zeigt auf eine Bergspitze, die von einem kugelförmigen Gebilde gekrönt ist, eine Radarstation des türkischen Militärs. Früher habe da eine Kirche gestanden, erzählt Dimitri, die Eliaskirche. Zum Namenstag des heiligen Elias zogen die Dorfbewohner jeden Sommer auf den Berg zum Gottesdienst. Mehr als 300 Kirchen gab es früher auf Imbros. Knapp 10.000 griechische Christen lebten auf der Insel, so wie die Eltern und Großeltern von Dimitri. Hier vorne an der Ecke, das sei sein Elternhaus, zeigt Dimitris Vater Antonio Asanaki. Dahinter das Elternhaus seiner Frau, dort die Häuser der Onkel und Tanten und der Großeltern. Praktisch das ganze Viertel habe seine Familie bewohnt, erzählt der 85-Jährige mit einem Lachen. Antonio zog mit seiner Frau in den 1960er Jahren fort nach Griechenland und holte wenige Jahre später auch seine Mutter und Schwiegermutter nach Athen.
Hier konnten sie nicht bleiben, denn die Lage war schlimm. Wir haben ihnen versprochen, dass sie wiederkommen würden, weil wir dachten, dass es irgendwann besser wird. Aber es kam anders. Sie sind beide in Athen gestorben, ohne die Insel wiedergesehen zu haben.
Das hatte sich die Völkergemeinschaft anders vorgestellt, als sie Imbros und die benachbarte Insel Tenedos mit dem Vertrag von Lausanne 1923 der Türkei zuschlug. Weil die beiden Inseln direkt vor dem Eingang zu den Dardanellen liegen, sollten damit die Sicherheitsinteressen der Türkei berücksichtigt werden. Die griechische Bevölkerung sollte aber bleiben dürfen und erhielt im Vertrag das Recht auf Selbstverwaltung als religiöse Minderheit. Ein Recht, das die junge türkische Republik ihr wenige Jahre später entzog. Mit der Vertreibung ging es aber erst im Jahr 1964 richtig los, erinnert sich Antonio.
Da wurden erst die griechischen Schulen geschlossen, dann wurde uns verboten, Griechisch zu sprechen. Deshalb sind alle Familien mit Kindern fort, nach Istanbul, nach Athen, bis nach Amerika und Australien. Ein paar Griechen sind noch geblieben, aber am Ende mussten sie auch gehen, denn der Staat hat eine Strafkolonie auf der Insel eröffnet und ließ die Sträflinge frei herumlaufen. Da sind furchtbare Dinge geschehen, entsetzliche Sachen.
Planmäßig und berechnend ging der türkische Staat damals vor, um die christliche Bevölkerung der Ägäisinsel zu vertreiben. Das belegt ein Dokument des Nationalen Sicherheitsrates, das erst viele Jahre später publik wurde. Auflösungsplan hieß der Beschluss Nummer 35 vom 27. März 1964 und er zählte die Maßnahmen auf, die zur Auflösung der griechischen Bevölkerung von Imbros getroffen werden sollten. Schließung der Schulen, Sprachverbot, Enteignung des Bodens, Flutung durch einen Stausee, Errichtung von Strafkolonie und Militärstützpunkt und schließlich die Türkifizierung der Insel durch gezielte Ansiedlung von muslimischen Zuwanderern. Die Vertreibungspolitik war Ausdruck der kemalistischen Staatsideologie, die den Islam als gesellschaftliches Ordnungsinstrument einsetzte und nicht-muslimische Bürger als Sicherheitsrisiko betrachtete. Wie beschlossen, so wurde es umgesetzt. Von den fast 10.000 griechischen Christen, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf Imbros lebten, waren im Jahr 2000 nur noch 250 Seelen übrig. Dafür lebten inzwischen 8.500 muslimische Türken auf der Insel, wo es vorher weniger als 100 gewesen waren. Als Krönung wurde die Insel offiziell umbenannt und erhielt den türkischen Namen Gökçeada, das bedeutet himmlische Insel. Für die Griechen von Imbros schien ihre Insel verloren. Nie hätte sie gedacht, dass sie je zurückkehren könnte, sagt Katerina, die Ehefrau von Antonio und Mutter von Dimitri. Und doch sitzt sie jetzt auf der Terrasse ihres Hauses in Agridia. Seit 5 Jahren betreibt die Familie hier eine kleine Pension für die vielen früheren Inselbewohner, die über den Sommer aus Athen, Amerika oder Australien kommen oder ebenfalls eine dauerhafte Rückkehr vorbereiten, erzählt Antonio. Die Vertreibungspolitik ist zwar schon länger vorbei, sagt Antonio, doch trauten die vertriebenen Griechen der Türkei zunächst nicht und blieben der Insel fern. Das änderte sich erst 2013. Da wurde erstmals seit einem halben Jahrhundert eine griechische Schule auf Imbros eröffnet. Ein Signal, dass griechisches Leben wieder möglich ist auf der Insel. Durchgesetzt hatte das Lucky Vingas, ein griechischstämmiger Geschäftsmann, der dafür in Ankara Klinken putzte.
Ich habe das bewusst in Ankara getan, nicht in Brüssel oder Athen oder Berlin. Ich habe mich nicht an das Ausland gewandt, um unser Recht auf Schulen einzufordern, sondern ich bin in Ankara von Tür zu Tür gegangen und habe die Behörden zu überzeugen versucht. Sind wir nun Staatsbürger dieses Landes oder nicht, habe ich gesagt.
Vingas fand in Ankara offene Ohren, denn die AKP hat wegen ihres eigenen religiösen Hintergrundes weniger Vorbehalte gegen die christliche Minderheit als ihre kemalistischen Vorgänger. Die griechische Grundschule von Imbros eröffnete 2013 mit 4 Kindern, deren Familien eigens dafür auf die Insel zogen. Inzwischen sind Kindergarten, Mittelschule und Gymnasium hinzugekommen. Und heute gehen fast 50 Kinder griechischer Rückkehrer auf Imbros in die Schule. Tendenz weiter steigend. Der Familienvater Dimitris Georgiou zählte mit Frau und Kindern zu den ersten Rückkehrern und betreibt heute ein Lokal in Panagia, der größten Ortschaft auf Imbros.
Die türkischen Behörden waren sehr hilfreich und haben uns unterstützt. Der Bürgermeister hat uns willkommen geheißen und gesagt, dass die Insel uns und unsere Kultur braucht.
Inzwischen hat seine älteste Tochter auf der Insel das Abitur gemacht und studiert in Griechenland, um später als Lehrerin auf Imbros unterrichten zu können. Die Familie hat Wurzeln geschlagen und will auf der Insel bleiben. Und sie ist nicht alleine. Mehr als 500 Griechen leben heute wieder fest auf Imbros. Um die 15 griechische Kinder sind auf der Insel geboren worden, seit die Rückkehr begonnen hat. In den Dörfern läuten wieder Kirchenglocken. Und 2-mal im Jahr kommt der ökumenische Patriarch von Konstantinopel vorbei, der selbst auf Imbros geboren ist. Die Rückkehr der Griechen nach Imbros sei ein Funken Hoffnung in schwerer Zeit, sagt Lucky Vingas, der Initiator der Bewegung.
In einer Zeit, da so viele Menschen auf der Flucht sind oder auswandern, da gibt es hier Menschen, die zurückkehren, die Schulen eröffnen, Vereine gründen und etwas aufbauen. Die Türkei kann stolz darauf sein.
Und diese Menschen, die früher als Staatsfeinde galten, sind also jetzt wieder willkommen. Über die Wiederansiedlung griechisch-orthodoxer Christen auf der Insel Imbros in der Ägäis berichtete Susanne Güsten. Die katholische Kirche hat den Anspruch, eine Weltkirche zu sein. Und doch gibt es da ganz erhebliche lokale Unterschiede. Und zwar nicht nur darin, wie der katholische Glaube gelebt wird, auch wie sich Kirchenleute politisch positionieren und zu dem Staatsgebilde verhalten, in dem sie leben, kann ganz unterschiedlich sein. Das lässt sich gut in Litauen beobachten, denn dort, besonders in der Hauptstadt Vilnius, leben seit jeher viele Polen. Deren Kirche mischt schon immer häufig in politisch-nationalen Fragen mit. Die litauischen Katholiken sehen das eher mit Befremden, denn ihre Amtsträger halten sich in politischen Fragen meistens zurück. Berthold Forstmann und Martin Sander sind diesen nationalen Unterschieden nachgegangen.
Wir sind hier im Gebäude des Oratoriums des heiligen Philipp Neri in Vilnius, einer katholischen Priestergemeinschaft, die von Philipp Neri im 16. Jahrhundert in Italien gegründet wurde. Das Haus selber hier war das erste gemauerte Haus auf dieser Straße hier. Hier wurden dann Pilger gepflegt.
Das Oratorium mit seinem mächtigen Kellergewölbe dient heute als Unterkunft für eine Handvoll Priester. Einer von ihnen ist der Theologe Hans-Friedrich Fischer. Er stammt aus dem Erzgebirge. Seit über 20 Jahren lebt Fischer dauerhaft in Vilnius, unter anderem als Rektor des Priesterseminars. Viele Jahrhunderte und auch noch zwischen den Weltkriegen gehörte Vilnius zu Polen. Fast ein Fünftel der gut 500.000 Einwohner bezeichnet sich als polnisch.
Es gibt eine lange Jahrhunderte währende gemeinsame Geschichte von Polen, Litauen und Juden in dieser Stadt. Mit der Annahme des Christentums aus Polen ist Litauen sicherlich der Gefahr der Russifizierung und der Germanisierung entgangen. Die ganze Oberschicht hat die polnische Kultur angenommen, sprach auch Polnisch zum großen Teil. Und praktisch vor dem Zweiten Weltkrieg in Vilnius gab es kaum Litauer. Es gab eine einzige Kirche, in der litauischer Gottesdienst stattfand. Und während die polnische Bevölkerung hier von Vilnius eine jahrhundertelange kulturelle Tradition auch in dieser Stadt hat, sind die meisten Litauer, die heute in Vilnius leben, nach dem Zweiten Weltkrieg zugewandert.
Die barocke Heilig-Geist-Kirche in der altstädtischen Dominikanergasse gilt traditionell als die Kirche der Polen von Vilnius. Während vielerorts die Messen zweisprachig gehalten werden, finden sie hier grundsätzlich auf Polnisch statt. Selbst an Wochentagen sind die Bänke gut besetzt. Die Heiliggeistkirche ist ein wichtiger Treffpunkt der polnischen Bürger von Vilnius. Zu ihnen gehört auch der Journalist Dario Malinowski. Er zweifelt nicht an dem starken Einfluss, den die katholische Kirche auf die Gemeinschaft der Polen in Vilnius ausübt, sieht ihn aber auch kritisch.
Man trifft hier auf eine Art von politischer Einflussnahme durch die Kirche, wie es sie auch in Polen gibt. Die Partei der polnischen Minderheit lädt oft Priester zu uns ein, die in Polen zum nationalradikalen Lager gehören. Sie kommen hierher nach Vilnius und Umgebung, wo auch Polen leben, und verkünden von der Kanzel weiß Gott was alles. Das hat natürlich keinen Einfluss auf die katholische Kirche in ganz Litauen, aber auf die hiesigen Polen schon. Die Priester verdrehen ihnen die Köpfe. Ob sie aber auch christliche Werte vertreten? Ich glaube, da gibt es ein Problem.
Auf Nachfrage erzählt Malinowski, was ihn ärgert. Die Agitation von Priestern gegen Flüchtlinge oder gegen die LGBT-Bewegung, die kürzlich in Vilnius einen Marsch für die Gleichberechtigung von Homosexuellen und anderen sexuellen Minderheiten veranstaltet hat.
Ich habe daran teilgenommen und auch ein Treffen für Polen aus Vilnius organisiert. Auf Facebook gab es dann vulgäre, hasserfüllte Kommentare. Wie wir dazu kämen, uns mit polnischer Flagge auf einer LGBT-Veranstaltung zu zeigen. Das sei eine Herabwürdigung Polens. Da trat dann der ganze Katholizismus zutage, den diese Priester verkünden. Sie sollten lieber einmal die Heilige Schrift lesen, um zu erfahren, was Nächstenliebe ist. Bei ihnen sehe ich sie jedenfalls nicht.
Unter den katholischen Litauern macht der litauische Pole Dario Malinowski eine vergleichsweise geringere Politisierung aus, aber auch insgesamt weniger Engagement.
Obwohl sich der allergrößte Teil der Litauer zum katholischen Glauben bekennt, sieht die Wirklichkeit etwas anders aus. Der Prozentsatz der praktizierenden Katholiken ist viel niedriger als bei den Polen. Bei den Litauern ist das so ein Sonntagsbekenntnis. An den hohen Feiertagen geht man eben mal in die Kirche.
Es gibt also klare Unterschiede zwischen dem Katholizismus der Litauer und dem der Polen in Litauen. Das sieht nicht nur der polnische Journalist Dario Malinowski so. Der litauische Historiker Rimvydas Petrauskas sagt:
Litauen, konfessionell gesehen, ist natürlich mit Katholizismus stark verbunden. Wie tief ist das? Wir sollen nicht vergessen, 50 Jahre der sowjetischen Zeit, als Katholizismus verfolgt und Katholiken wurden unterdrückt.
Während sie sich im formal selbstständigen Nachbarland Polen nicht unterdrücken ließen, seien sie in Litauen stets zurückhaltender aufgetreten, erklärt Rimvydas Petrauskas.
Natürlich kann man die Rolle der katholischen Kirche in Polen und Litauen nicht vergleichen. Das natürlich spielt politisch nicht so große Rolle. Auch mischen die Hierarchien nicht in die politischen Dinge ein, wie wir noch in Polen beobachten können. Das war wirklich ist ganz, ganz, ganz anders.
Rimvydas Petrauskas nennt dafür noch einen historischen Grund. Christianisiert wurde das bis dahin heidnische Litauen Ende des 14. Jahrhunderts vor allem unter dem Einfluss Polens. Noch lange danach sahen viele Litauer die katholische Kirche als Fremdkörper an. Die litauische Nationalbewegung war weniger katholisch geprägt als die polnische. Auch deshalb war der Einfluss der katholischen Kirche auf die litauische Gesellschaft geringer und die Neigung der katholischen Amtsträger, sich in politische Belange einzumischen, weniger ausgeprägt. Die Folgen sind bis heute spürbar. Pfarrer Hans-Friedrich Fischer vermisst in der katholischen Kirche Litauens aktuell ein Engagement für die Gesellschaft.
Ich würde mir mehr wünschen, dass Bischöfe auch klar Positionen beziehen, gerade im sozialen Bereich, was die Familienpolitik angeht, was die Sozialpolitik angeht. Ich würde mir mehr wünschen, dass man nicht nur fromme Sprüche macht, sondern dass man auch das, was man als katholischer Soziallehrer verkündet, auch in die Praxis umsetzt.
Polnische Priester, die sich vielleicht ein wenig zu sehr in die Politik einmischen, litauische, die manchen zu wenig engagiert sind. Berthold Forstmann und Martin Sander haben Unterschiede unter Katholiken in Vilnius aufgespürt. Und damit geht Religionen zu Ende. Wenn Sie etwas nachlesen wollen, finden Sie es auf unserer Webseite deutschlandfunkkultur.de/religionen. Am Mikrofon verabschiedet sich Anne-Françoise Weber. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.